the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem Heimspiel der Minnesota Vikings gegen die Kansas City Chiefs. An meiner Seite heute Peter Keller und Christoph Gernhardt. Hallo in die Runde.
Moin, moin.
Guten Abend zusammen, Skoll.
Ja, ich sag mal, der Saisonstart ist jetzt gerade rum. Das erste Viertel, ja nicht ganz ein Viertel der Saison ist gespielt, seitdem diese 17-Spiel-Saison da ist. Das ist etwas weniger als ein Viertel. Trotzdem würde ich mal sagen, so eine erste Bilanz kann gezogen werden. Ich meine, über die Vikings haben wir jetzt öfter schon gesprochen, was eine erste Bilanz angeht. Aber lass uns mal auf die Division generell gucken. Wie seht ihr da bisher die aktuelle Bilanz? Wen seht ihr jetzt nach den ersten 4 Spielen als Favoriten auf den Division-Titel? Und ja, wie glaubt ihr, schneidet die NFC North insgesamt im Vergleich zur NFL ab?
Dann fange ich mal an. Ich sehe, vor der Saison habe ich gesagt, es geht über die Lions und eventuell über uns. Und jetzt muss ich erstmal das uns streichen und sagen, die Lions sind bei uns in der North schon das Ding, was die Mannschaft, die man schlagen muss. Und ja, sie hatten in Woche 2 gegen Seattle. Haben sie verloren, aber ansonsten muss man schon sagen, ist das sehr solide oder wenn nicht sogar gut. Sie spielen aus einer sehr starken O-Line raus und doch, das ist für mich bis jetzt der Favorit auf die North. Und dann schauen wir mal, ob wir uns irgendwie auf Platz 2 ranschleichen können. Packers sind mit Fleches unterwegs, ein bisschen wackelig, aber ja, und die Bears, für die Bears Nation hat es mich diese Nacht gefreut, dass sie mal so einen überragenden oder einen überzeugenden Sieg hatten, aber ich glaube, die Bears sind hinten und wie die North in der NFL generell abschneidet, ich würde sagen, so im mittleren Feld, also ein bisschen schwächer unteres Durchschnitt, aber es gibt schlechtere Divisions und es gibt auch, weiß Gott, stärkere.
Boah, da würde ich jetzt eher sogar sagen, wir gehören auf jeden Fall zu den schlechteren Divisions in der NFL, zumindest dieses Jahr. Also zumindest, wenn ich über die ganze Division gucke, sehe ich da nicht am Ende am ehesten noch vielleicht die AFC South, die Kacke ist ja, und die AFC North, die mich irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Aber sonst sind wir schon unten mit dabei.
NFC South würde ich jetzt nicht sagen, dass die stärker sind.
Ja, okay, die sind halt auch richtiger Müll. Ja, das ist wohl wahr. Aber die sind irgendwie gefühlt auch alle im Umbruch. Deswegen lasse ich das mal in dem Fall bei denen auch so ein bisschen so halt gelten. Aber auch insgesamt, um jetzt auf unsere Division nochmal zurückzukommen, ja, die Lions waren für mich der Hauptkonkurrent auf den Division-Titel vor der Saison. Sie sind es am ehesten immer noch, auch wenn ich denke, dass es deutlich schwieriger wird, weil wir haben schon eigentlich mehr einfachere Spiele hinter uns. Wir kommen jetzt noch gleich zu einem der schwierigsten diese Saison, wovon ich ausgehen werde. Und der Schedule an sich ist jetzt nicht gerade ein Geschenk. Da werden wir noch alle Division-Spiele haben, denke ich, ist da noch zumindest in der Division was zu machen. Packers Licht und Schatten. Naja, da fehlt halt einfach die Stabilität auf beiden Seiten des Balls. Also zwischendurch fand ich, sah Jordan Love gar nicht so übel aus. Dann war die Defense da, wo man sie vielleicht vom Personal erwartet. Und dann war das wieder totaler Murks. Bears jetzt mit zwei, ja, statistisch guten Offense-Spielen, sag ich mal, auch von Fields. Aber eigentlich so ziemlich das Team, was ich erwartet habe. Wahrscheinlich insgesamt trotz des Ergebnisses gestern, sag ich mal, schlechter, als ich vielleicht vor der Saison dachte, weil das echt, also, puh. Da hat man selbst als Division-Rivale hat man schon Mitleid mit den Fans.
Ja, gerade nach den ersten drei Spielen, jo.
Ja, ich muss sagen, ich sehe die NFC North auch auf jeden Fall als eine schlechtere Division. Ich sehe die auch nicht als durchschnittlich. Also ich sehe sie wirklich als schlechtere Division. Ich sehe eigentlich nur die Lions aktuell als wirklich Playoff-Kaliber-Team. Das haben sie auch bisher gezeigt. Und ich sehe es halt auch im Moment sehr schwierig, dass da irgendjemand nochmal rankommt. Ich glaube, also A müssten die Vikings jetzt auf einen Lauf gehen. Und zwar nicht nur gegen die schwächeren Teams, die dann zwischendurch auch mal im Schedule auftauchen, sondern eben auch gegen Teams wie die Chiefs. Da müssen die Vikings jetzt gewinnen, weil die Lions haben echt nicht mehr viele große Prüfungen in ihrem Restprogramm. Also ich habe da gerade mal durchgeguckt. Da ist halt an guten Teams Ravens, Chargers, wobei Chargers halt auch irgendwie immer so mit Vorsicht zu betrachten sind, wenn es um gute Teams geht, und ansonsten ja, Ravens und Cowboys, aber das war es dann halt auch eigentlich. Dann hat man halt noch die beiden direkten Duelle zwischen den Vikings und den Lions, die Vikings aber eigentlich, wenn sie da irgendwas ausrichten wollen, auf jeden Fall beide gewinnen müssen, weil die Lions haben da halt echt doch richtig viel Trash auf dem Spielplan, wenn ich mir das mal angucke. Panthers, Buccaneers sind nicht stark, Raiders, Bears zweimal, die Packers sind auch nicht gut, da komme ich gleich noch zu. Saints kommen noch drauf, Broncos kommen noch, also das sind eigentlich alles Spiele, die Lions gewinnen müssen. Und die Lions haben jetzt in den ersten Wochen gezeigt, dass sie schlechte Teams schlagen können. Und dementsprechend, ich sehe den Chiefs-Sieg der Lions mit ein bisschen angezogene Handbremse, sag ich mal. Da ist mir der Hype-Train zu sehr losgegangen. Das waren die Chiefs ohne Travis Kelce, ohne Chris Jones. Und man hat trotzdem diesen unfassbaren Kadarius Toney Nicht-Catch gebraucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Also, das fand ich noch nicht so beeindruckend. Dazu würde ich die Defense der Lions jetzt auch noch mit Vorsicht genießen, vor allem jetzt mit der Verletzung von Gardner Johnson. Das war einfach, da hat man in den letzten beiden Wochen auch gegen Teams gespielt, die keine sonderlich starken Offenses haben. Also die Falcons mit Ridder sind nicht wettbewerbsfähig, meiner Meinung nach. Also wie die bisher ihre Spiele gewonnen haben, erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht. Und die Packers, wie gesagt, komme ich noch zu. Die Packers sind, glaube ich, ein Team, was man dieses Jahr echt nicht in irgendwelchen Quarterback-Diskussionen reinbringen sollten, weil die Fans werden unfassbar unausstehlich sein, was halt immer der Fall ist, wenn du einen mittelmäßigen bis etwas unterdurchschnittlichen QB in einer QB-freundlichen Offense hast. Und es ist eine sehr QB-freundliche Offense, die Packers darstellen. Und die macht halt Jordan Love wesentlich besser, als er ist. Und jeder, der sich ein bisschen mit QB-Play beschäftigt, wird einem das bestätigen. Aber das ist natürlich dann wieder so die Sache. Die Fanbases sehen dann halt tendenziell eher den neuen QB, gerade mit der rosa Brille. Die sehen Statistiken, die nicht allzu schlecht aussehen, also muss es ein guter QB sein. Und das ist Jordan Love absolut nicht. Die Packers Defense spielt mal wieder viel schlechter, als sie das mit ihrem Personal tun sollte. Also rein personell sehe ich die Packers eigentlich mit als eine der stärksten Defenses der Liga, und sie sind es, aber auf dem Feld einfach nicht. Und ich meine, eigentlich möchte man es als Vikings-Fan gar nicht sagen, weil man eigentlich hoffen und beten muss, dass der Typ noch so lange wie möglich in Green Bay einen Job hat. Aber warum zur Hölle ist John Barry immer noch Defensive Coordinator dieser Unit? Es erschließt sich mir wirklich absolut nicht. Weil diese Defense, die könnte so viel besser sein. Und auch der Packers-Spielplan ist ja nicht so schwierig. Aber dass man gegen die Falcons verloren hat, Gott weiß, wie die Packers gegen die Falcons verloren haben. Gott weiß, wie die Packers gegen die Falcons mit Desmond Ridder als Quarterback 25 Punkte gefressen haben. Wie zur Hölle ist das denn passiert? Ja gut, die Bears haben am ersten Spieltag platt gemacht, aber die Bears sind auch schlecht. Und ja, auch gegen die Lions hat man mächtig aufs Maul gekriegt und deutlich mächtiger auch erneut, als es mit dem Personal hätte sein sollen. Also dass man von Jared Goff und den Lions, ja, Jared Goff ist da in einer Offense, die auch sehr quarterback-freundlich ist und die einen sehr guten Supporting-Cast hat. Aber trotzdem sollte eine Defense mit dem Personal der Packers Defense keine 34 Punkte gegen dieses Team fressen. Und es tut es trotzdem. Und ich meine, dieser Sieg der Packers gegen die Saints, der hauptsächlich möglich geworden ist, weil sich Derek Carr verletzt hat, uff, es ist kein gutes Team. Ich meine, jetzt über die Raiders und über die Broncos sollte man wieder rüberrollen. Das heißt, ich würde mich nicht wundern, wenn die Packers 4-2 sind, wenn sie dann in 3 Wochen auf uns treffen. Aber ne, ein gutes Team ist das nicht. Muss man wirklich so klar sagen. Deswegen, also ich sehe die Vikings eigentlich aktuell nach wie vor als zweitstärkstes Team in dieser Division. Die Vikings haben aber halt nun mal den mit Abstand schwersten Spielplan, eben aufgrund ihrer letztjährigen Platzierung und einen denkbar ungünstigen Start gehabt, der halt super unnötig gewesen ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Vikings am Ende eventuell auf Platz 3 in der Division stehen, auch wenn sie für mich ganz klar das zweitstärkste Team der Division sind, mit aber auf jeden Fall Tuchfühlung zu den Lions. Also ich sehe die Vikings nicht viel schlechter, aber ich glaube, die Vikings werden wesentlich weniger Siege haben. Okay, das war ein Monolog, der viel länger geworden ist, als er eigentlich sollte, aber ganz ehrlich, diese Division gibt halt irgendwie schon einen gewissen Gesprächsstoff, weil halt viele Dinge aktuell ja eigentlich viel schlechter sind, als das der Rekord so sagt, weil, also, wenn man auf den Rekord guckt, muss man ja wirklich eigentlich sagen, es ist eine relativ normale Division. Es ist jetzt keine gute Division, aber es ist eine relativ normale Division. Meiner Meinung nach ist das nicht so. Die Lions sind ein Team, was mit vielen Siegen in die Playoffs kommen wird und dann wahrscheinlich in der Wildcard-Runde fliegt. Die Packers könnten vielleicht irgendwie in die Wildcard-Runde rutschen, in einer schlechten NFC und im schwachen Spielplan, ähnlich wie die Vikings. Ich glaube, ich traue den Vikings da mehr zu, sollte das dazu kommen, als den Packers. Also die Vikings, glaube ich, sind ein Team, welches in der schwachen NFC zumindest in einer Playoff-Runde gewinnen könnte. Den Packers traue ich das nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen. In der aktuellen Verfassung mit dem aktuellen Defensive Coordinator und dem aktuellen Quarterback, ich sehe das einfach nicht. Und die Bears, ja. Lass uns hoffen, wir haben es im Vorgespräch gesagt, dass sie nicht den Nummer 1 Pick kriegen und dass auch die Panthers ihr Zeug zusammenkriegen, damit die Bears eben auch nicht über den Umweg Panthers den Nummer 1 Pick kriegen, denn ich möchte Caleb Williams ungern in Chicago sehen.
Die könnten auch immer noch was richtig Dummes machen und irgendwas richtig Dummes draften. Also,
ich glaube, dann wird Ryan Poles noch am Draft Day gefeuert, wenn er irgendwas anderes draften sollte als Caleb Williams.
Ja, ist aber okay. Wenn er es dann getan hat, dann I'm in for it.
Ja, bezweifle ich. Also
ich auch.
Bei allem, bei aller Belustigung, und ich meine, dieser Tag hat ja mit dem Claypool-Trade wieder eine sehr gute Vorlage dafür gegeben, bei aller Häme über gewisse Entscheidungen von Ryan Poles, aber ich glaube, das bringt selbst der nicht. So, gehen wir mal weiter. Ich hatte schon gesagt, das ist im Großen und Ganzen eine merkwürdige Saison bisher. Ich finde das auch generell in der Liga aktuell eine sehr merkwürdige Saison bisher. mit sehr vielen, sehr komischen Dingen, die passieren. Und eine dieser merkwürdigen Sachen ist, wenn man auf viele verschiedene Metriken guckt, und ich weiß, dass im Fanlager die Stimmung noch aktuell eine andere ist, aber wenn ich mir das aktuell so angucke, diese Vikings Offensive Line spielt, ich kann eigentlich das kaum glauben, das als Vikings-Fan zu sagen, diese Offensive Line spielt gut. Merkwürdigerweise, aber es ist der Fall. Es ist natürlich jetzt eine mächtige Feuertaufe, die jetzt am Wochenende kommt, gerade mit Chris Jones, der durch die Interior Line rusht, aber bisher würde ich jetzt mal in die Runde fragen, wie seht ihr das Statement, dass die Vikings Offensive Line sich aktuell gerade zu einer Stärke entwickelt?
Ungewohnt, ungewohnt, und aber so über die letzten beiden Spiele hatte ich auch dann das Gefühl, und was wir im Vorgespräch auch gesagt haben, und wer uns wirklich gut getan hat, ist unser Ersatz-Center Austin Slotman. Der spielt richtig gut. Ich habe mir eben auch mal die Grades noch angeschaut. Der ist irgendwie knapp an der Top 10 vorbei. Der gefällt mir. Cleveland spielt gut. Hatte jetzt noch nicht so wie letztes Jahr gutes Spiel, scheiß Spiel, gutes Spiel, sondern eigentlich eher solide. Und unser Right Tackle Brian O'Neill spielt auf Elite-Niveau jetzt, hat so ein bisschen Darissa ab oder hat sich gerade so ein bisschen ein halbes Stüfchen über Darissa gestellt. Bei Darissa muss man halt sagen, dass er auch verletzt war und sich auch im ersten Spiel verletzt hat, wieder reinkam und das sehr solide ist, aber noch nicht so wie letztes Jahr, aber trotzdem auch definitiv kein Mühlstein um unseren Hals. Und selbst Ed Ingram überzeugt mit Elite Run Blocking, aber es hat auch sehr schlecht im Pass Blocking, aber irgendwie sieht die O-Line ziemlich gut aus.
Ja, das fühlt sich weird an, die zu loben.
Auf jeden Fall.
Also ich meine, wie lange machen wir jetzt hier diesen Podcast schon und wie lange, und quasi eigentlich ist das einzige Ding, was sich immer durchgezogen hat, ist, dass irgendwas an der O-Line auszusetzen war. Das Tackle-Problem in der letzten Saison dann irgendwie mit, also O'Neill war ja schon die ganze Zeit über eigentlich ganz gut, dass wir es dann mit Darius Hall gesagt haben, ja geil, wir haben jetzt endlich einen auf der anderen Seite, war schon eine schöne Sache, aber dies Jahr, das sieht echt, ja, gar nicht schlecht aus. Ne? Also ich meine, Ingram hat immer noch so ein paar Dinger dazwischen, wo man sich denkt, pff, ne? Und dann sieht es auch direkt ganz schlimm aus. Aber ich finde, das, was uns aktuell eigentlich mehr wehtut, als das Offensive Line Play an sich, ist einfach das, was Jonas auch schon, ich glaube, letzte Woche im Vorgespräch sagte, und auch sogar die Woche davor, meine ich, dass wir eben einfach das nicht auf die Reihe bekommen, ein vernünftiges Kurzpassspiel aufzuziehen. Ja, also dass das einfach immer viel zu lange dauert und ja, irgendwann verlierst du halt dein Duell. Ne? Und wir sind jetzt nicht die Line, die da wie im College gegen irgendwelche Noobs spielt, sondern wir haben jetzt auch die ganzen Wochen gegen gute Defensive-Line-Spieler gespielt, wo immer mal einer durchkommt, wo wir den Blitz nicht richtig aufnehmen können und das dann schlecht machen, und ja, da braucht man halt einfach so eine gewisse Baseline, und das kriegt man halt schnell mit vielen kurzen Pässen, so wie es beispielsweise Justin Herbert auch gegen uns gemacht hat, und da ja, wo du dann nicht wirklich weiter vorankommst, und das ist tatsächlich ein bisschen gerade das Play-Calling, was es ist, und die letzten beiden Wochen hat sich aber auch das Run-Game dann ein bisschen stabilisiert. Und es geht zumindest bergauf, auch wenn natürlich ja, mit Chris Jones einer der besten Defensive Tackle der Liga kommt und das wieder schwer machen wird, ne?
Also ich meine, ich fand's ja irgendwie, ich fand's schon in den ersten paar Spielen, war die Stimmung um die Offensive Line so schlecht. Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass die Spieler einfach verloren wurden und dass Cousins doch auch hier und da wieder einige Hits eingesteckt hat. Aber ich fand, ja, die Buccaneers haben relativ viel geblitzt. Dadurch kam ein bisschen Druck. Und damit haben die Vikings auch nach wie vor Probleme. Die Vikings haben Probleme gegen den Blitz. Die Protection Calls sitzen nicht immer perfekt. Das ist immer noch eine Schwäche, die halt einfach da ist, dass da die Kommunikation und die Protection Calls einfach nicht immer die richtigen sind. Aber so vom reinen Blocking her hat die Offense Line von der ersten Woche an gut gespielt. Also jetzt wirklich ohne Wenn und Aber, das war auch im Passblocking, auch in den ersten beiden Wochen. Und der zweite Gegner war Philadelphia. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Da war es schon echt vernünftig. Also ich habe schon in den ersten paar Wochen immer die Fan-Kommentare gesehen und die Offense-Line ist wieder scheiße und da ist wieder nichts für gemacht worden. Ich habe mir schon gesagt, also so schlecht spielen die nicht. Und die letzten beiden Wochen haben das dann jetzt nochmal deutlich bestätigt. Da kam dann auch das Run-Blocking noch dazu, was in den letzten beiden Wochen richtig gut war. Und da habe ich so im Moment das Gefühl, das taut so ein bisschen auf. Also so langsam checken, glaube ich, ein paar mehr Leute auch um die Vikings drumherum, dass das echt keine üble Unit ist. Und ich meine, wir haben PFF jetzt schon angesprochen. Alle, also 4 von 5 Offense-Line-Startern sind auf ihrer Position Top 20 im Passblocking. Austin Schlotman ist Nummer 9 overall, Nummer 2 im Passblocking. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so etwas zwiegespalten, wenn es darum geht, dass Bradbury zurückkommt. Ich habe Bradbury gerade letztes Jahr echt verteidigt, aber oft, wenn man sich anguckt, wie gut Austin Schlotman aktuell spielt, finde ich es gerade echt schwierig, den runterzunehmen. Und ich bin mal gespannt, ob Bradbury das so auch spielen kann. Also da tue ich mich gerade echt schwer mit. Ich weiß, dass schon gesagt wurde auf der PK, dass Bradbury wohl spielen wird. Der hat auch keine Injury Designation, also er ist fit. Und es ist wohl gesagt worden, dass er auch starten wird. Ich bin echt mal gespannt, weil ich finde, den Eindruck, den Schlotman gemacht hat, den muss Bradbury erstmal zeigen. Und ich meine, der Einzige, der in Pass Protection wieder abfällt, ist Ed Ingram, der auf Platz 45 von 57 ist. Nicht annähernd so schlimm wie letztes Jahr, aber schon halt auch wieder ziemlich schlecht. Und die Offense Line ist halt nun mal ein Weakling System, wo das halt eben auffällt, wenn man einen wirklich schlechten drin hat. Und das ist in dem Fall halt leider noch der Fall, weshalb ich nach wie vor hoffe, dass Dalton Reisner früher oder später diesen Platz dann mal kriegt. Aber ich sag mal, für Ed Ingram-Verhältnisse ist das jetzt auch nicht so schlimm. Run-Blocking-Elite ist es nicht, aber es ist vernünftig, was er da tut. Und um auch nochmal auf die Unit insgesamt zu kommen, die Vikings sind vom Team her aktuell auf PFF Nummer 2 im Run-Blocking. 2 in der Liga hinter, ich meine, den Eagles, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Und Nummer 4 im Pass-Blocking. Also wirklich Platz 4 der Liga in Passblocking. Und wenn man jetzt nicht der größte Fan von PFF ist, okay, fein. Bei ESPN, Passblock-Winrate, Runblock-Winrate sind die Vikings auf Platz 4 im Passblocking, auch auf Platz 4 und auf Platz 6 im Runblocking. Also es ist, wie gesagt, es fühlt sich merkwürdig an und ich glaube, irgendwie trauen viele diesem Braten aktuell nicht, aber wenn man in diverse Metriken guckt, dann sind die Vikings aktuell eine Top-10-Offense-Line. Also da führt eigentlich, wenn man sich das aktuell anguckt, kein großer Weg dran vorbei und natürlich Sample-Size, 4 Spiele, aber wenn ich mir die 4 Spiele, also wenn ich mir die Gegner der 4 Spiele angucke, okay, Panthers lassen wir jetzt mal außen vor. Gut, die D-Line ist so das Einzige, was bei denen in der Defense eigentlich noch halbwegs funktioniert, mit Leuten wie Derrick Brown, Brian Burns und ich muss jetzt gerade überlegen, wer da auf der anderen Seite steht.
Jetur Gross-Matos, der auch gegen uns deutlich besser war als Brian Burns.
Ja.
Übrigens,
Aber.
einfach nochmal so, weil ich es gerade offen habe, die Panthers, die über die Saison jetzt aktuell die bei PFF Nummer 5 Pass Rush Grade haben, overall.
Ja, ich gucke mal eben auf die Winrate, weil das habe ich gerade auf. Da sind die Panthers bei beim Pass Rush 14. Gut, Run Stopping mit 25 eher schwach. Das erklärt natürlich auch letzte Woche, in der Woche davor. Die Chargers sind nur 26. im Pass Rush. Da muss man aber auch dazu sehen, dass Joey Bosa am Anfang der Saison tendenziell eher gefehlt hat. Und sich das jetzt gerade letzte Woche schon so langsam normalisiert hat. Also da hat man halt mit Joey Bosa und Mac. Es ist keine Elite-Line, aber es ist jetzt auch keine Schrott-Line. Und in den ersten Wochen. Tampa Bay sieht bei den Nummern aktuell da auch nicht stark aus, ist aber jetzt auch keine schlechte D-Line. Und dann ist da halt noch Philadelphia. Und Philadelphia ist Nummer 2 in der Run-Defense, Nummer 8 im Pass-Rush mit einer 51-prozentigen Win-Rate. Also
Es war auf jeden Fall keine Laufkundschaft.
Es ist keine Laufkundschaft gewesen. Und jetzt die Chiefs, die kommen, sind Nummer 30 im Pass Rush, wobei man dazu jetzt halt eben sagen muss, dass Chris Jones halt am Anfang gefehlt hat, der jetzt nun mal leider wieder da ist, aus Vikings Sicht. Nummer 8, Nummer 27 gegen den Lauf. Das ist jetzt auch durchaus eine lösbare Aufgabe. Also die Frage ist halt, was macht man mit Chris Jones? Aber den kann man halt im Zweifel auch Double Team. Also Kalafdis ist vernünftig, aber jetzt nichts Großes. Damit sollten unsere Tackles klarkommen. Ja, die große Frage ist, was machst du mit Chris Jones? Aber der sollte eigentlich jedes mögliche Double Team auf dem Feld sehen, weil
Ja.
ja, alle anderen sind handelbar. Alle anderen sind auch One-on-One handelbar für diese Offensive Line. Also wirklich, ganz ehrlich, Ezra Cleveland spielt auf seiner Positionsgruppe auf Top-10-Niveau. Sloatman hatte ich schon gesagt, auch wenn Bradbury halt eben spielt und ich da ein bisschen Angst vor habe. Gerade eben gegen Chris Jones. Und unsere Tackles, da braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Darius Saule war die ersten zwei Spiele, also beziehungsweise das erste Spiel hat er verletzt gespielt, das zweite Spiel ist er dann ausgefallen. Kommt jetzt langsam wieder rein, hat jetzt gegen die Panthers wieder ein richtig gutes Spiel gehabt. O'Neal spielt auf sehr, sehr hohem Niveau. Es ist wirklich, also wenn Ed Ingram nicht wieder zu Rookie Ed Ingram wird, dann ist das eine vernünftige Unit.
Ja, absolut. Also vielleicht ist ja auch Bradbury besser, wie wir es vorher normalerweise aufmachen. Vielleicht kommt Dalton Reisner auch rein und ist zumindest im Pass-Blocking eine Steigerung zu Ingram. Und selbst wenn er gleich im Run-Blocking ist, wo Ingram ja gut aussieht, wäre er auch schon eine deutliche Verstärkung, ne? Also.
Ja, also ich denke schon, das ist eine sehr solide Unit und so die richtige Prüfung kriegen wir dann in 2 Wochen mit den Niners.
Ja.
Und danach kann man eventuell das nochmal ein bisschen aussagekräftiger oder danach weiß man mehr. Aber die Gegner bis jetzt waren schon alle im vernünftigen bis guten Bereich von der D-Line und wenn wir irgendwie gegen die Niners auch gut aussehen, dann vielleicht macht sich dann so ein Gefühl breit. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann kommen wir mal auf unseren Gegner zu sprechen. Und bleiben jetzt, um die Stimmung zumindest ein bisschen oben zu halten, erst einmal bei der Vikings Offense gegen die Defense der Chiefs. Denn ich glaube, über das andere Matchup, da könnte die Stimmung ein bisschen gedrückt werden. Wie seht ihr das Matchup zwischen Vikings Offense, Chiefs Defense? Wo glaubt ihr, sollte man die attackieren?
Ja, also, mach du, Christoph.
Ja, also ich dann, wo wir auf jeden Fall uns nicht drauf verlassen sollten, ist das, worauf, das, was du gerade schon angesprochen hast, und zwar, dass wir gucken sollten, irgendwie Chris Jones in dem Moment zu umgehen, der halt der absolute Fixpunkt dieser Defense ist und eigentlich, sag ich mal, der in meinen Augen beste Spieler, den die Defense gerade zu bieten hat. Dementsprechend und auch unsere Stärke an sich anzugehen, und zwar das Passspiel, Justin Jefferson. Also ich meine, wir haben es über die ganze Saison gesehen, wenn wir im Drive Justin Jefferson irgendwie mit reinnehmen, ich glaube, Stefans hat es auch geschrieben auf Twitter, beziehungsweise X, wie es jetzt heißt, dass als die Drives mit ihm einfach was komplett anderes sind. Der ist ein absoluter Unterschiedsspieler, der vermutlich beste Wide Receiver in der NFL, höchstwahrscheinlich, ja, und wir müssen ihn irgendwie ins Spiel bringen, und da kommt es uns entgegen, dass eigentlich die Outside-Cornerbacks von Kansas absolut schlagbar sind. Also da ist jetzt nichts, was mir da irgendwie komplett Angst macht. Schwierig wird es maximal, finde ich, auf ja, deren Secondary halt zumindest, wenn wir über Trent McDuffie in der Mitte gehen. Aber gerade Outside sollte was zu machen sein. Und ich meine, wir haben auch genug Targets oder ja, Receiver, die da was machen können. Jetzt sei es auch Addison, der letzte Woche zwar was abgetaugt ist, aber einen guten Saisonstart hatte. Hockenson, der immer für was gut ist. Wir sollten das genug verteilen können, um eigentlich ja, in der Luft, in Anführungsstrichen, an Boden gut zu machen. Ja, ich weiß, es ist ein übles Wortspiel.
Ich hör Max Kasse klingeln.
Ja.
Ja. Katsching. Ich werde diese Saison echt verdammt arm, ey. Deswegen sollte ich nicht mehr so viele Previews machen. Ey. Oder meinem Chef mal fragen, ob ich eine Gehaltserhöhung kriege. Ja. Aber wie gesagt, die Defense ist jetzt halt von Kansas nicht schlecht, aber nicht gerade das Prunkstück. Und da, finde ich, sollten wir durchaus was machen können. Eben auch wegen unserer Offensive Line, aber auch wegen unserer Receiver.
Ja, ich würde dann mal an, weil du gesagt hast, die Defense ist nicht so schlecht und vielleicht nicht das Prunkstück. Also ich hatte jetzt eher so das Gefühl, dass die Kansas City Defense so schon eine Top-10-Defense ist oder so zumindest spielt. Also ich habe das oft gelesen und gehört und auch vom Eye-Test her. Aber als ich dann auch so ein bisschen genauer reingeschaut habe, finde ich deren Secondary oder Coverage auch durchaus angreifbar. Du hast das eben mit Trent McDuffie schon erwähnt. Da eher nicht so, aber übers Passing-Game kann man schon kommen. Ich finde aber auch, und ich glaube, das wird auch so ein bisschen, das will Kevin O'Connell, wir werden auch wieder ein bisschen versuchen, das Laufspiel hochzuhalten. Ich weiß nicht, ob das so sein muss wie gegen die Panthers. Das war irgendwie ein ziemlich komisches Spiel. Wir hatten mehr Carries als Pass-Attempts und letztendlich glaube ich nicht, dass du Kansas City schlagen wirst, wenn du mehr Carries hast als Pass-Attempts. Aber eine Abwechslung muss da schon her, wenn wir irgendwie nur wie war das im ersten Spiel, wo wir nur 8 Carries hatten oder so. Man muss den Jungs, also wenn du die ganze Zeit nur Dritter und 8, Dritter und 7, weiß ich nicht. Also ein solides Run-Game fände ich ganz gut und dann schon die Safeties und vor allem Outside-Cornerbacks angreifen, also eher die Outside-Cornerbacks. Das fände ich gut und da sehe ich auch die Möglichkeit, dass wir da durchaus Punkte machen können. Ob wir dann so viele Punkte machen können, wie wir brauchen, ist die andere Frage.
Ja, ich sag mal, über das Defense-Matchup muss man eigentlich sagen, es gibt zwei Spieler, die man irgendwie umgehen muss. Der eine ist Chris Jones, der andere ist Trent McDuffie. Die habt ihr beide schon genannt. Trent McDuffie spielt eine sehr starke Saison. Hertha ist im Vorgespräch schon angekündigt. Da wird die Victory Lap folgen, weil... Ach, was habe ich da gehört? Der ist zu klein, der schafft das körperlich nicht. Das ist der nächste Danzler mit seiner Statur. Joa, die Leute, die unsere Draft-Coverage von vor anderthalb Jahren, also von dem 22er-Draft noch in Erinnerung haben, wissen, dass ich bei Trent McDuffie sehr, 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 sehr hoch war und mich alle angeguckt haben, wie ich den denn so hoch ranken kann. Und ja, er ist der beste, er ist aktuell der beste gradete Cornerback auf PFF. Ja. Würde mal sagen, hinter Sauce Gardner ist er der zweitbeste Cornerback aus dieser Draftklasse. Aktuell. Also ich würde sagen, ich hatte schon schlechtere Takes. Ansonsten, wenn man auf diese Defense guckt, meiner Meinung nach viel Durchschnitt oder Unterdurchschnitt dabei, was man attackieren können sollte. Die Safeties, Reed, sehr guter Run-Defender in Coverage. Nee. Ryan Cook ist absolut angreifbar. Le'Jarius Sneed spielt keine starke Saison dieses Jahr, absolut ist dementsprechend angreifbar. Ich bin mal gespannt, ob man McDuffie, also eigentlich müsste man McDuffie permanent auf Jefferson packen. Oder du nimmst McDuffie auf Addison und sagst dir, okay, Jefferson verteidige ich mit drei Leuten, weil anders wird das nicht funktionieren. Jetzt muss man dazu halt sagen, dass die Chiefs tendenziell eher selten ihren Nummer 1 Corner mit dem Nummer 1 Receiver mitschicken, sondern Cornerbacks spielen in Kansas City im Normalfall ihre Seiten. Dementsprechend können die Vikings sich ihre Matchups ja doch mehr oder weniger aussuchen und sollte Jefferson vermutlich ein ganz gutes Spiel haben. Außer die Chiefs schaffen es halt, die Vikings an der Line zu zerstören. Chiefs blitzen gerne, Chiefs blitzen viel, auch durchaus sehr kreativ. Und das haben wir ja gesagt, das ist so die eine große Schwäche, die Vikings in der Offense Line haben. Da muss man halt gucken, dass die Protection Calls diesmal sitzen. Da würde ich auch ganz ehrlich sagen, ich sehe da auch nicht das Playcalling als großes Problem, sondern ich sehe, weil das halt einfach ein Problem ist, was sich über die Jahre und auch über die Playcaller gezogen hat, das Problem mit dem Blitz ist und das Problem mit dem Umgang mit dem Blitz und auch mit dem mit im Zweifel auch den Protection Calls sehe ich mittlerweile bei Cousins, weil der Quarterback called sehr stark die Protections mit. Ja, auch die Center sind dabei, aber auch da waren es mehrere Center in den letzten Jahren, die bei denen immer dieselben Probleme waren. Die eine Konstante, die es in den Jahren gab, war Kirk Cousins. Und da ist es mittlerweile einfach schwierig von der Hand zu weisen, dass das nun mal einfach eine Schwäche in seinem Spiel ist und dass Kirk Cousins eben auch mit sehr stark selber daran schuld ist, dass er so viel gehittet wird. Und das kann man jetzt noch zu der Offense-Line-Geschichte sehen. Die Vikings sind ein Top-10-Team, wenn es darum geht, Pass-Dropbacks mit mehr als 2,5 Sekunden zu haben. Man sagt normalerweise, 2,5 Sekunden ist so die Zeit, die Line halten muss, um ihre Rap zu gewinnen. Und die Vikings spielen 60% ihrer Pässe mit längeren Zeiten. Ja, gut, dann wirst du halt irgendwann gehittet. Das ist nun mal so. Und da sehe ich ganz ehrlich, ja, auch das Play-Calling ist sehr darauf abgezielt, explosive Plays zu kreieren. Aber ich finde, so langsam sind wir an dem Punkt, wo auch Kirk Cousins einfach mal in der Lage sein müsste, als NFL-Veteran zu sehen, dass da nun mal ein Blocker mehr, dass da nun mal ein Rusher mehr kommt, als man gerade blocken kann. Zu sehen, dass da nun mal einfach eine Seite mal überladen ist mit Blitzern. Und dass man dann A, die Protections richtig hat und B, halt hier und da dann auch einfach mal eine Hot Route drin hat, die man dann schnell werfen kann. Und das fehlt einfach. Und das fehlt den Vikings, seitdem Kirk Cousins da ist. Und dementsprechend finde ich es mittlerweile schwierig, dieses Problem auf irgendeinen anderen abzuwälzen als Kirk Cousins. Weil Kirk Cousins ist die Konstante in diesem Bild. Und das darf gegen die Chiefs nicht passieren, weil dann können die Chiefs die Vikings da vorne kaputt machen. Ansonsten personell muss man sich vor dieser Chiefs-Defense nicht fürchten. Also wenn man das Blitzing-Game von denen halbwegs unter Kontrolle hat, dann sollte das möglich sein, die Chiefs da zu schlagen. Und ja, die Chiefs haben aktuell ganz gute Metriken. Man muss aber eben auch gucken, gegen wen die bisher gespielt haben. Die Lions haben ein schlechtes Spiel in Woche 1 gemacht, trotz des Sieges. Und danach, die Jaguars sind offensiv noch überhaupt nicht in den Tritt gekommen. Dann hat man die Bears bei sich, dann hat man gegen die Bears gespielt, die ja nun, ja, ich glaube, über die ist alles gesagt. Und dann die Zach Wilson Jets, die 20 Punkte gegen die Chiefs gemacht haben. Also, ja, ich glaube, diese Defense hat bisher sehr stark vom Spielplan profitiert. Und eigentlich, also, wenn die Vikings gewinnen wollen, dann sowieso, aber eigentlich sollten die Vikings in der Lage sein, doch gut den Ball gegen diese Defense zu bewegen und zu scoren. Ja, dann machen wir mal die Stimmung kaputt und drehen das Ganze auf die andere Seite. Chiefs Offense mit Patrick Mahomes, mit Travis Kelce und nein, ich habe es im Vorgespräch gesagt, ich kicke jeden aus diesem Podcast raus, der jetzt anfängt, über irgend so eine komische Sängerin zu sprechen. Ja, Chiefs Offense gegen die Vikings Defense. Bei aller Liebe für die Vikings Defense in der letzten Woche, aber das ist, glaube ich, ein Matchup, was problematisch sein könnte. Wie seht ihr das?
Ja, was soll man da großartig zu sagen? Ich habe keine Angst vor den Receivern der Chiefs, aber ansonsten habe ich Angst vor Patrick Mahomes und Travis Kelce und vor einer sehr gut geschemten und gecoachten Andy Reid Offense und die sind quasi zu zweit, Mahomes und Kelce, und das reicht in der Regel zu einem sehr hohen Prozentsatz. Es ist halt, über die Receiver braucht man nicht reden, weil das sind Average Guys von der Tankstelle, aber Mahomes weiß, wie er hier und da immer einen einsetzen kann und auch Mahomes ist einfach für mich der beste Quarterback, nicht nur jetzt, sondern der letzten 10 Jahre, also generell finde ich sein Spiel auch besser als das von Tom Brady, aber das ist halt von der Sample Size auch noch nicht zu sagen. Mahomes ist ein fucking Genie und er kann alles. Er kann scramblen zur Not, er hat ein Kurzpassspiel, er hat einen Arm wie eine Rakete, er hat ein Movement in der Pocket, er hat ein Auge und er hat einen unfassbar starken Tight End, der dieses Jahr im ersten Spiel verletzt war und seitdem vernünftig spielt, aber auch noch nicht sein Breakout hatte und ich will es jetzt nicht jinxen. Wir hoffen, dass er das auch nicht kriegt, aber gerade glaube ich auch, sind wir da in der Defense gegen einen Elite-Tight End durchaus verwundbar und ja, ich wünsche den beiden ein schlechtes Spiel gegen uns und danach können sie wieder performen. Das ist so mein Take.
Ja, es ist. Mahomes ist halt Mahomes, ne? Der ist der beste Spieler im Football aktuell. Ich wüsste jetzt, ne? Und wie du sagtest, ja, er ist halt auch auf dem Weg, irgendwie der, wenn er so weitermacht, der All-Time-Quarterback zu sein, wenn er halt die Karriere beendet. Ich werde es nicht ansprechen, weil sonst schmeißt Jonas mich raus, aber Travis Kelce ist auch auf dem Weg eben, der All-Time-Titan zu sein, oder von mir aus kannst du ihn auch bezeichnen als den größten Slot-Receiver, den wir da irgendwie gerade in der NFL haben. Ist schwierig. Also, ich meine, die beiden Tackles von denen sind halt nicht irgendwie, jetzt um mal auf eine andere Position einzugehen, sind jetzt nicht überkrass, aber die Interior-O-Line Dort sieht es ziemlich gut aus. Davenport ist wieder auf dem Injury Report. Wenn er da ist, dann sieht es besser aus. Wenn nicht, dann weiß er auch nicht. Ich würde mich jetzt aber nicht auf ihn verlassen, dass er spielt. Und egal, was du hast, Mahomes ist einfach ein X-Faktor. Immer. Egal, was du defensiv irgendwie bieten kannst. Der kann alles schlagen und der wird auch irgendwo alles schlagen. Die Frage ist halt, wie viel du zulassen kannst. Oder wie viel du dann noch mit gegenhalten kannst. Ne? Aber ja, es wird auf jeden Fall echt nicht einfach und wir müssen halt eigentlich mit der eigenen Offense dieses Spiel gewinnen, weil auf der Defense-Seite sehe ich jetzt nicht, dass wir da ja die bei sehr wenig Punkten halten können. Nicht, wenn da nicht irgendwelche Spieler jetzt ausfallen.
Ich hätte dann noch ein Take, und zwar Mahomes ist, glaube ich, auch gegen den Blitz einer der brillantesten Quarterbacks. Und was wir vor 2 Wochen gegen die Chargers gesehen haben, waren 83% Blitzquote. Ich hoffe, Brian Flores nähert sich da eher der Blitzquote gegen die Panthers an. Da hatten wir nämlich nur eine Blitzquote von ein paar 30%. Und vielleicht geht das auch noch ein bisschen geringer, weil gegen den Blitz wird Mahomes uns verbrennen.
Der kann halt mit seinem Arm alles machen.
Ja.
Und wenn der Blitz sorgt halt dafür, dass irgendwo wer fehlt, um schneller Druck zu machen. Und dann sieht er es halt und er kann halt auch jede Lücke treffen. Ja, das ist unfassbar. Also, so gerne ich ihm zugucke, aber ich hoffe, er hat Sonntag einen richtigen Stinker. Beziehungsweise, ja, ist er Sonntag noch.
Ist sein erstes Spiel gegen uns.
Ja. Das letzte gegen die Chiefs, weiß ich, da war ich in London und habe es da im Fernsehen geguckt, aber da fehlte er ja. Da, mein Gott, wer ist denn da nochmal als Ersatz gestartet?
Ja,
Edmur.
genau. Ja. Haben wir knapp verloren, 26, 24 oder sowas. Ja. Hoffen wir, dass es ein schlechtes Debüt ist gegen sein 32. Team, was er spielt.
Ja, also erstmal muss man sagen, ja, es ist, wenn Flores seine übliche Defense gegen Mahomes rausrollt, dann wird das nicht schön. Dann wird er das so absolut unfeierlich verbrennen. Das wird nicht gut anzugucken sein. Das wird er wahrscheinlich sowieso tun. Machen wir uns da nichts vor. Diese Offense wird gegen die Vikings Defense funktionieren. Bei allen Improvements, die Vikings Defense dieses Jahr gemacht hat, aber dafür ist sie einfach noch nicht gut genug. Muss man ganz einfach so sagen. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass unser doch wirklich sehr gut spielendes Safety-Trio, muss man ja sagen, weil die Vikings ja wirklich unnormal viel mit drei Safeties spielen, da ein bisschen was gegen zumindest das explosive Passplay gegen Mahomes machen können, aber ansonsten wird das echt eine sehr, 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 sehr schwierige Nummer, zumal die Chiefs halt wirklich nahezu in Bestbesetzung antreten werden, nach dem, was man im Moment sieht. Muss auch sagen, also Mahomes wird auch mittlerweile kaum noch geblitzt. Also andere Defense-Coordinator haben das mittlerweile gerallt. Also Mahomes hat eine Blitzrate gegen sich von weniger als 15%. Ja, ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Also es sind dieses Jahr in 4 Spielen insgesamt 24 Blitzes gegen Mahomes geschickt worden. Das sollte man sehr, sehr, sehr stark dosieren. Also das sollte man wirklich nicht großartig tun. Sonst fängt man sich da ein langes Ding nach dem anderen. Ansonsten. Bei jedem normalen Quarterback wäre diese Offense wahrscheinlich schlagbar. Weil klar, du hast mit Travis Kelce einen besonderen Tight End, aber die Receiver-Gruppe ist echt nicht gut. Die Offense-Line ist vernünftig. Die Interior-Line ist richtig, richtig gut. Die Tackle, so, naja, insgesamt, wir haben ja viel über Passblock-Metriken gesprochen und generell über Offense-Line-Metriken. Da liegen die Chiefs eigentlich in allen Metriken hinter den Vikings, nicht viel, aber doch hinter den Vikings. außer Passblock Winrate, glaube ich, bei ESPN, da sind die sehr stark. Aber ansonsten, ja, es ist eine solide Unit, eine solide Offensive Line, ein unterdurchschnittlicher Receiving Corps und halt Travis Kelce. Aber der große X-Faktor ist halt einfach Patrick Mahomes. Und der zweite große X-Faktor ist Andy Reid. Und ja, ich tue mich sehr schwer damit, es zu sehen, wie man mit dieser Vikings-Defense da großartig was holen möchte. Und ey, also die Defense hat wirklich, finde ich, bisher eine vernünftige Saison gespielt, meiner Meinung nach über meinen Erwartungen gespielt, aber das ist halt einfach eine Nummer zu groß. Wenn du dann Quarterbacks wie Herbert, wie und Mahomes möchte ich da eigentlich gar nicht reinpacken, weil Mahomes ist, finde ich, nochmal eine Kategorie. Über allen anderen Elite-Quarterbacks ist Mahomes nochmal eine Kategorie drüber. Das ist einfach eine Nummer zu groß für diese Defense. Dafür ist es mindestens ein Jahr zu früh. Und deswegen, ich habe es gesagt, die Offense müsste eigentlich gut scoren können, aber sie braucht halt auch, und da sind wir bei dem leidigen Thema, was wir in den letzten Wochen ganz oft hatten, Turnover, das darf nicht passieren. Diese Offense, also die Vikings-Offense braucht ein perfektes Spiel, weil die Vikings-Defense wird die Chiefs nicht schlagen können, wird die Chiefs nicht stoppen können. Und deswegen, entweder du hältst in einem Shootout irgendwie Schritt, und wenn du in diesem Shootout Schritt halten musst, dann darfst die Vikings-Offense dieses Mal keine Fehler machen. Da darf sie auch nicht großartig ins Laufspiel verfallen. Da ist es mir auch egal, ob man eine nur 5 Läufe gehabt hat. Die Vikings-Offense muss explosiv sein, muss schnell und vielen scoren. Anders wird das nicht gehen. Weil, ja, ich sehe es nicht, dass die Defense da was gegenhalten kann. Das ist einfach nicht gut genug. Damit sind wir dann bei den Bold Predictions. Nee, noch gar nicht bei den Bold Predictions. Erst bei den
normalen Predictions.
Ja, dann bringt mal eure Ergebnistipps.
Soll ich anfangen? Okay, ich fange an. Kansas. Es fällt mir echt richtig schwer, wenn ich so daran denke. Aber ich denke, auch nachdem wir jetzt drüber geredet haben, die Saison läuft einfach nicht für uns. Deswegen sag ich mal ein 30 zu 24 Sieg für Kansas leider.
Ja. Mein Herz hofft und sagt und will, dass wir gewinnen, und ich sehe uns auch nicht chancenlos. Man muss auch sagen, irgendwie die Betting-Line war bei -5,5 der Chiefs und ist jetzt runter auf -3,5, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß, dass sie bei -5,5 war und ist jetzt bei -3,5. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Ich glaube nicht, dass wir einen Blowout kriegen, weil so sind die Vikings generell seit 2020 nicht gut. Letztes Jahr hatten wir 2 Blowouts. Aber ja, komm, lange Rede, kurzer Sinn. 24-27.
Ich sehe ganz ehrlich nicht, dass die Punktzahl der Chiefs so gering bleibt. Ich glaube kaum, dass die unter 30 bleibt, und ich glaube auch nicht, dass es knapp wird.
Ja, aber die Chiefs haben bis jetzt nur gegen die Bears über 30, ne?
Das ist richtig, aber
wir haben gerade ja gesagt, die NFC North ist nicht unbedingt das Maß aller Dinge, ne?
Genau, die NFC North ist nicht das Maß aller Dinge, und vor allem so gern ich das mag, was Brian Flores gerade mit dieser Defense macht, aber es passt absolut nicht zu dem, was die Chiefs machen. Die Chiefs Stärken sind perfekt gegen das, was die Vikings spielen. Mhm. Dementsprechend glaube ich, neben der individuellen Qualität von Mahomes sehe ich es einfach nicht, dass das zu stoppen ist. Und wir haben es mit Herbert gesehen, was ein wirklich guter und borderline Elite Quarterback mit dieser Defense machen kann, gerade wenn er eben viel geblitzt wird. Und jetzt kommt Mahomes. Und Mahomes ist halt eben nochmal eine Kategorie besser. Und Mahomes hat Travis Kelce. Ich bin sehr froh, dass sich an meine Ansage gehalten worden ist. Ich möchte bemerken, dass ich zwar nicht weiß, ob ich jemanden hier aktiv kicken kann. Ich weiß aber, dass ich aktiv Leute muten kann. Das heißt, im Zweifel hätte mir das schon gereicht. Ja, aber um zum Tipp zu kommen, ich glaube, dass die Vikings am Ende doch wieder den einen Fehler zu viel machen werden und deswegen nicht ganz mitkommen werden, was das Scoring angeht. Und deswegen glaube ich, wird es ein 38-29 für die Chiefs. Ein Two-Scoring-Game. Und ja, ein relativ gutes Offense-Game der Vikings, aber Ich traue es dieser Defense aktuell nicht zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist wirklich nichts gegen diese Defense, aber es ist das völlig falsche Matchup für diese Defense und deswegen, ja.
Ja, ihr passt auf, jetzt haben wir alle drei auf Loss getippt. Mhm. Haben, glaube ich, diese Saison noch nicht einmal gehabt. Jetzt gewinnen die. Also wenn, dann müssen wir das jetzt ab jetzt jede Woche machen, egal gegen wen.
Was ich eventuell noch gerade.
Oder es müssen sich alle einig sein, weil gegen die Panthers waren ja alle auf Sieg und gegen die Chiefs jetzt alle auf Niederlage. Vielleicht ist Einigkeit da der Schlüssel.
Ich hätte noch einen Punkt. Andy Reid, ein hervorragender Playcaller, Schema, wirklich ein guter Coach, aber er hat eine Schwäche. Seine vierten Versuche, also ich würde sagen, Schwäche in Gänsefüßchen. Er lässt mir an gewissen kritischen Stellen im Spiel zu oft ein Field Goal kicken. Und wenn unsere Offense wirklich einen guten Tag hat und wir aggressiv sind und punkten können, ja, da ist Coach Reed ein bisschen konservativer. Und das wollte ich nur mal anmerken. Vielleicht kann das ein Faktor werden.
Wobei ich finde, dass sich das in den letzten Jahren auch schon ein bisschen gedreht hat.
Na, letztes Jahr im Super Bowl gegen die Eagles, da waren zwei kritische Sachen dabei.
Im Super Bowl ja, aber erinnere dich mal an das AFC Championship Game. Wobei, ja, das war noch im Jahr davor, glaube ich, die Nummer von Matt Moore.
Ja.
Wo sie ihn beim vierten Versuch haben passen lassen. Also,
ja, ja.
Würde ich zumindest einschränken. Da gibt's deutlich Schlimmere, was das angeht. Ja, Bowl Predictions.
Ist es bold genug, wenn ich diesmal sage, wir gewinnen das Turnover-Battle? nicht kein. Ich sage, wir kriegen mehr, wir gewinnen mehr als Dings. Das ist ja nicht bold genug oder ist es einfach zu verrückt? Jonas schüttelt dann mit dem Kopf.
Einfach nein. Auf beide Fragen.
Gut, boah. Was denn bold genug? Wenn du einen hast, Peter, dann hau schon mal einen raus.
Ich hätte zwei. Also meine erste wäre, wir gewinnen einfach ein Two-Score-Game 40-26.
Das ist auf jeden Fall bold.
Spezifischer, Brian Flores verlässt sich auf unseren Vier-Mann-Pass-Rush und holt eine Blitzquote unter, sagen wir mal, 16% raus. Und das ist bold, oder Jonas? Das ist vollkommen unrealistisch.
Ja, ist es dann
noch bold? Ich muss jetzt mal den Stefan machen. Ernsthaft? Stefan will wahrscheinlich, wenn er das hört, jetzt lachen und sich freuen, dass du für ihn Rache genommen hast. Ja, du hast mir meine Bold Prediction geklaut. Danke.
Ja, du hättest ja halt nach der ersten einspringen können und sagen, ja, reicht, ist bold, ist gut. Ja, dann lass dir was einfallen.
So, jetzt hat Chris genug Zeit zum Überlegen gehabt.
Ja. Chris tut sich trotzdem noch schwer. Aber komm. Und pass auf. Kirk Cousins out, ja, oder ja, wirft über 100 Yards mehr und zwei Touchdowns mehr als Patrick Mahomes
Ja,
in diesem Spiel, im
kaufe
direkten,
ich.
quasi im direkten Duell, finde ich, ist schon bold gegen jemanden wie Patrick Mahomes, von dem ich denke, dass der dieses Spiel ja eigentlich gut aussehen könnte.
Bold ist in dem Fall ein lustiges Wort. Das wird einfach nicht passieren.
Das
Aber
mit der
ich nehme ihn
Blitzrate
mal.
auch
Ich den
nicht,
lasse jetzt
aber.
mal. Okay. Jetzt muss ich gerade auch mal improvisieren, weil du hast mir ja meine weggenommen.
Irgendwas mit Chanton
Auf
Sullivan.
jeden Fall der Pick Six. Ich kann es mit dem Defense-Touchdown eigentlich gar nicht bringen, nachdem die letzte Woche ja tatsächlich mal einen gescored haben und eigentlich einen zweiten hätten haben müssen, wenn DJ Bonum denn auch fangen könnte.
Ja.
Marcus Davenport spielt jeden Snap.
Das wäre selbst wenn er fit ist, nicht der Fall. Das ist ja so der Edge Rusher rotieren, ja, das ist nun mal so.
Ja, ich weiß.
Ich sehe ein relativ starkes TJ Hawkinson-Game mit 100 Yards und zwei Touchdowns. Ich glaube, dass man sehr viele Ressourcen auf Jefferson bringen wird. Gleichzeitig wird man Trent McDuffie hauptsächlich gegen Addison spielen lassen, sodass man meistens drei Leute auf Jefferson hat, plus den einen soliden Corner, den man nur und spielen lassen kann, gegen Addison spielen lässt, weil das halt, glaube ich, für McDuffie halt das perfekte Matchup ist. Und dementsprechend bleibt Hawkinson auf Linebackern. Und Hawkinson auf Linebacker ist absolut kein Matchup, was du haben möchtest. Und Hawkinson gegen die Linebacker der Kansas City Chiefs ist noch weniger ein Matchup, was du haben möchtest. Und deswegen wird Hawkinson ein starkes Spiel haben.
Ja, kaufe ich, wenn du ein paar Yards höher schraubst. Im zweiten Game hatte Hawk auch zwei Touchdowns und dann glaube ich, ich bin gerade am gucken, über 80 Yards. Sag 120 und dann.
Nämlich. 120 Yards, zwei Touchdowns.
Jupp.
Das ist übrigens genau das, was Kirk Cousins auf Hawkinson wirft, was Patrick Mahomes nicht auf die Reihe bekommen wird.
Ja, ich hatte ein bisschen übertrieben. Er hatte 66 Yards und zwei Touchdowns, aber komm, 120 sind.
Ja, ist jetzt gecallt. Gehen wir nicht mehr runter. Okay. Dann sind wir auch schon durch mit dieser Runde. Mal wieder eine Runde, in der Bowl Predictions geklaut worden sind. Diesmal war ich unschuldig.
Vielleicht führt uns das auch zum Sieg, also.
Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel.
Einigkeit zu
Das.
Bold Predictions klauen, also ich
Ja,
bin.
aber das ist der eine Punkt, der halt schwierig zu kontrollieren ist, weil bei spontanen Predictions, bei denen man sich vorher nicht abgesprochen hat, ist. Muss man dann erstmal hinkriegen, sich die gegenseitig jede Woche zu klauen.
Ja, aber dann machen wir ab jetzt so Fake. Also wir sprechen uns bei den Bold Predictions vorher ab.
Ja, aber dann funktioniert es ja nicht
Dann
mehr.
funktioniert es nicht.
Das ist ja wie bei meinem Kerze ausblasen, wenn du dir schon sagst, was du wünschst. Das klappt einfach
Ja.
nicht.
Okay, dann verbleiben wir dabei und ich würde sagen, auf ein hoffentlich sehr spaßiges Spiel. Freunde des gepflegten Offense-Footballs sollten auf ihre Kosten kommen. Und Freunde der Low-Scoring-Defense-Schlachten sollten am besten irgendwas anderes gucken. In dem Sinne wünsche ich allen ein schönes Wochenende und hoffentlich eine kleine Sensation. Aber wir werden es sehen. Skol Vikings.
Von mir auch. Schönes Wochenende, schönen Sonntag, Skol Vikings.
Ja, viel Spaß beim Spiel und Skol.